Guten Morgen, ihr seid hoffentlich alle frisch und munter und könnt euch sportlich betätigen. Alle stellen sich auf einen Fuß und erklären dabei das Evangelium. Aber ihr müsst so schnell fertig sein, solange ihr nur auf einem Fuß steht. Schafft man das? Ist das eine Herausforderung? Das wäre jetzt Übertragung dessen, was ein berühmter Rabbiner zur Zeit Jesu verlangt hat oder gesagt hat. Hillel hieß er. Er meinte, man müsse auf einem Fuß stehen, das gesamte Gesetz erklären können. Das ist vielleicht eine noch größere Herausforderung, als das Evangelium zu erklären. Im Alten Testament gibt es 248 Gebote. Tu dies, tu das. Und 365 Verbote. Tu das nicht, lass das. Also insgesamt 613 Geh- und Verbote. Und jetzt muss man die ja natürlich auch immer umsetzen. Und die Menschen sind ja zu dumm, das aus den Geboten zu verstehen. Deshalb haben die Theologen der damaligen Zeit das ja auch noch erklärt, wie man das macht. Was der Sabbat ist, wie man den auslegt, wie die Speisegebote umzusetzen sind, was als Arbeit gilt. Und da gab es zu diesen Hauptgeboten noch eine Vielzahl von Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen, die sich so im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Damit man wusste, wie diese im Alltag umzusetzen sind. Das waren jetzt Bestimmungen, die eben nicht von Gott kamen, die von den Menschen kamen und die von denen manchmal wichtiger genommen wurden als die eigentlichen Gesetze. Aber es machte das ja nicht einfacher, das Gesetz zu erklären. Ich denke, zur Zeit Jesu gab es sie nur mündlich, weil die bekanntesten Schriften, in denen diese ganzen Vorschriften festgehalten worden sind, sind erst in nachbiblischer Zeit geschrieben worden. Der Talmud ab ca. 500 nach Christus. Und dort finden sich dann zigtausende von Anweisungen, was man machen kann. Und das erkläre ich einem anderen eben, das Gesetz ist, solange ich auf einem Fuß stehe. Eine Herausforderung, dieses aufgeblähte Gebilde zu erklären. Eine große Herausforderung, überhaupt den Durchblick zu erhalten. Das war eben nicht so ganz einfach. Und vielleicht spielt das auch ein bisschen eine Rolle in dem, worum es heute im Predigtext geht, wo es nämlich um die Frage nach dem wichtigsten Gebot gilt. Da heißt es in Markus 12, Abvers 28, einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr. Und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Also in dem Streitgespräch, das vorher berichtet wird, da setzt sich Jesus mit den Sadduzäern auseinander und diskutiert mit ihnen über die Frage der Auferstehung. Und dieser Schriftgelehrte war eben ganz begeistert von den Antworten, die Jesus ihnen gegeben hat, wie er ihnen aufgezeigt hat, dass ihr Denken falsch ist. Die Pharisäer und die Sadduzäer waren in dieser Frage halt sehr gespalten und stritten. Die Sadduzäer glaubten nicht an Auferstehung, die Pharisäer aber wohl. Und in dieser Frage waren sie sich mit Jesus einig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich dieser Schriftgelehrte, der ein Pharisäer war, wie wir aus den Parallelstellen wissen, sich sicherlich diebisch gefreut hat. Ha, da hat Jesus es den Sadduzäern einmal wieder richtig gezeigt. Jetzt wissen die mal, wo die Glocken hängen und dass sie keine Ahnung von dem Wort haben. Er wusste ja, dass es die Auferstehung gibt und die Sadduzäer leugneten es. Und dann stellte er seinerseits eine Frage. Welches ist das Wichtigste, das Erste, das Höchste von allen Geboten? Vielleicht ist das eine erstaunliche Frage für jemanden, der sich doch im Gesetz auskennt, der es lehrt. Und wir haben in der Lesung auch gehört, dass man es seinen Kindern gelehrt hat. Die haben es also von klein auf gelernt. Sie kennen doch das Gesetz. Aber bei diesen vielen Geboten und Zusatzgeboten kann man natürlich schon mal den Überblick verlieren. Und dann ist es doch gut, nochmal jemanden zu fragen, der das am besten wissen muss. Was ist denn nun das Allerwichtigste? Wenn man sich diesen Markus-Text anguckt, dann scheint das hier einfach eine legitime Wissensfrage zu sein. Ich möchte was lernen. Sag mir doch, was ist es? In der Parallelstelle in Matthäus steht aber ausdrücklich, dass der Pharisäer Jesus versuchen und eine Falle stellen wollte. Also es ging ihm nicht nur darum, diese Frage beantwortet zu bekommen, sondern er wollte Jesus aufs Glatteis führen. Vielleicht testen mit dieser Frage, um zu sehen, ob Jesus irgendeinen Bereich von Moses Gesetz mitachtet oder vernachlässigt oder ob er irgendetwas sagen würde, woraus man ihm vielleicht einen Fallstrick drehen könnte. Also ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, warum er ihm eine Falle stellen wollte. Wie auch immer, Jesus antwortet ihm und er nennt den Kern des Gesetzes. Liebe Gott mit allem, was du hast und dann liebe auch deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier sehen wir, dass das, was Gott wirklich von den Menschen will, ist, dass wir uns einander lieben. Wir könnten Gott gehorchen, auch ohne ihn zu lieben. Aber wenn wir ihn lieben, dann wird Gehorsam folgen. Und deshalb ist es einfach das erste Gebot in Bezug auf alles andere, die erste Priorität. Jede andere Tat, die wir im Gehorsam ausführen, ist bedeutungslos, wenn wir sie nicht aus der Liebe zu Gott heraus tun. Deshalb Gott lieben steht am Anfang. Und wie sieht diese Liebe aus? Jesus antwortet hier mit einem Zitat aus dem 5. Buch Mose, das wir in der Lesung gehört haben. Und er fängt an, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Er fängt mit einem Glaubensbekenntnis an. Es gibt nur einen einzigen Gott. Das ist unser Gott. Das ist der Gott Israels, das ist Jahwe. Es gibt keinen anderen Gott neben ihm. Und wer andere Dinge, andere Götzen neben diesem lebendigen Gott stellt, der kann ihm keine ungeteilte Liebe mehr erweisen. Denn dann kann er nichts anderes neben Gott stellen. Wer Gott uneingeschränkt liebt und alles für ihn tut, da ist dann kein Raum mehr für andere Götzen. Und denken wir dran, auch die 10 Gebote beginnen so. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ganz wesentlich für die Liebe zu Gott, dass ich anerkenne, er ist der alleinige Gott. Jesus hat ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt keinen Gott außer ihm. Das ist der erste Schritt. Und dann geht es weiter. In Mose heißt es dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Gott lieben, das geht nicht halbherzig, nur mit angezogener Handbremse. Irgendwie ganz oder gar nicht. Es erfordert ganzen Einsatz, ganze Konzentration, ganze Hingabe. Es geht darum, Gott zu lieben, von ganzem Herzen. Und das Herz ist das Zentrum meiner inneren Persönlichkeit, wo der Wille herkommt, alle Motive unseres Lebens entspringen. Alles soll Gott gehören. Mit ganzer Hingabe oder andere Übersetzungen von ganzer Seele. Das heißt, mit allen meinen Regungen, Empfindungen und Gefühlen gehe ich zu Gott und gebe ihm alles hin. Mit aller meiner Kraft. Das heißt, mit allem, was ich einsetzen kann, meine ganzen Aktivitäten, alles setze ich für Gott ein. Alles gehört ihm. Ich kann da keine Kompromisse machen, wenn ich Gott liebe. Es geht nur ganz oder gar nicht. Jesus konnte auch nur ganz oder gar nicht sterben. Halbsterben geht nicht. Er musste alles einsetzen für uns, aus Liebe zu uns. Und er hat alles für uns gegeben. Das war jetzt das Zitat aus dem Mosebuch. Wer gut aufgepasst hat, was ich als Predigttext gelesen habe, und wer da reinguckt, der merkt, Jesus hat das noch erweitert. Jesus hat noch eine Sache hinzugefügt und gesagt, das wichtigste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Also erwähnt noch den Verstand. liebe Gott mit deinem ganzen Verstand, das heißt mit allen deinem Vermögen an Denken, Planen und Überlegen. Auch das sollst du für Gott ganz einsetzen. Den Verstand muss und soll ich bei Jesus nicht irgendwo an der Garderobe abgeben, sondern ich soll ihn gebrauchen. Ich soll auch darüber nachdenken, was der Wille Jesu für mein Leben sein soll. Ich soll auch meinen Verstand ihm ganz zur Verfügung stellen. Und das zeigt auch, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch der Wille. Ich will Gott, ich will Jesus lieben und ich will mein Leben entsprechend gestalten. Mit allem Unvermögen, das ich habe, aber ich will und ich hänge mich an Gott. Gott lieben, das ist eben das allererste Gebot. Und das macht auch deutlich, zuerst muss immer die Beziehung zu Gott kommen. Zuerst muss die Beziehung zu Gott in Ordnung kommen. Alles andere kommt danach. Und das ist ja heute der große Irrtum, die falsche Lehre, die oft gepredigt wird. Man sagt dann so sinngemäß, Jesus ist gekommen, das Miteinander der Menschen zu verbessern. Sein Auftrag wäre gewesen, Liebe in die Welt zu bringen. Und deshalb ist alles gut und erlaubt, was unter dem Begriff Liebe zusammengefasst werden kann. Also klebe irgendwo auf das, was du machst, den Begriff Liebe und alles ist erlaubt. Das ist natürlich nicht das, was Jesus gemeint hat. Da kommt man einfach, wenn man so denkt, zu falschen Schlussfolgerungen. Jesus ist gekommen, um die Gottesbeziehung wieder zurechtzubringen. Unsere Verbindung zu Gott will er heil machen. Das war sein Auftrag. Er hat ihn so definiert in Lukas 19. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da schalten ja schon viele ab. Ich bin doch nicht verloren. Ich lebe doch ganz ordentlich. Gott müsste doch mit mir zufrieden sein. Jedes normal, bürgerlich, ordentliche Leben sollte doch reichen, um Gott zufriedenzustellen. Aber dem ist eben nicht so. Und Jesus sagt ja, wer mich nicht will, der braucht mich nicht. Zu denen bin ich nicht gekommen. Nicht die, die meinen, sie seien gesund, sagt der Bedürfnis des Arztes, sondern die Kranken. Also ich muss erst einmal erkennen, dass ich in einer Situation stecke, die nicht in Ordnung ist, wo ich krank bin, wo ich Veränderung brauche und jemanden, der mir hilft. Dass ich verloren bin, weil ich keine Verbindung zu Gott habe. Dass da ein Abgrund zwischen uns ist, den ich nicht überwinden kann. Und da kann ich auf meiner Seite des Abgrunds tun und lassen, was ich will. Es wird mich nicht zu Gott bringen. Wenn ich so weiterlebe, wenn ich ohne Veränderung lebe, dann laufe ich in eine falsche Richtung. Und deshalb lautet die Kernbotschaft Jesu, kehrt um, wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nah. Das ist das Allererste. Lebt nicht weiter wie bisher, ändert euer Leben, damit eure Gottesbeziehung in Ordnung gebracht wird. Und das kann eben nur durch Jesus geschehen. Er hat diese Kluft, diesen Abgrund überbrückt, der mich von Gott trennt. Durch ihn komme ich wieder ins Himmelreich. Über sein Kreuz führt der Weg zum Vater. Und das fällt vielen Menschen schwer anzuerkennen, dass das der erste Schritt ist in der Liebe zu Gott. Aber dann, wenn die Gottesbeziehung wieder in Ordnung gekommen ist, da muss ich das ja auch irgendwie zeigen. Es ist ja nicht so, ach, ich liebe Gott und dann ändert sich nichts. Es geschieht nicht ohne Auswirkungen, sondern das Leben wird verändert. Ich bleibe nicht, wie ich bin. Und damit verändert sich dann auch die Beziehung zum Nächsten. Also das, was immer so hoch propagiert wird, ist eigentlich nur das Nebenprodukt. Die eigentliche wichtige Sache ist, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Und wenn das geschieht, dann wird sich auch mein Verhalten gegenüber dem Nächsten verändern. Der Glaube an Jesus führt zur Tat am Nächsten. Deshalb sagt Jesus weiter, an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Nächsten oder deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger und größer als diese beiden. Und auch hier zitiert er wieder aus dem Buch Mose, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19 diesmal. Also er bezieht sich auf das, was den Juden bekannt war. Er macht hier keine neue Lehre auf, sondern er sagt, guck mal, das steht doch alles bei euch. Also so wie der Schriftgelehrte gefragt hat, was ist das Wichtigste in unserem Gesetz, das sagt er ihm jetzt. Liebe ist das Kennzeichen der Nachfolger Jesu und seiner Gemeinde. Und so sagt Jesus hier auch seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das gilt zuerst für die Christen untereinander. Daran sollen wir erkannt werden, dass wir uns untereinander lieben, dass wir damit in der Welt ein Zeugnis werden, geben, dass wir Christen sind, dass wir zu Christus gehören. Das geht da nicht um tolle Worte, um große Taten, sondern um die Liebe. Das ist das Zeichen. Das muss spürbar werden und das ist bis heute die beste Werbung, die wir für Jesus machen können. Dass wir einander lieben und füreinander da sind und so ihn verherrlichen. Und diese Liebe zu den Glaubensgeschwistern und die Liebe zu Gott, die hängen eng miteinander zusammen. Ohne Liebe zu den Geschwistern ist keine Liebe zu Gott vorhanden, sagt Johannes in seinem ersten Brief. Da heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Man trifft ja durchaus Leute, die so die Einstellung haben, ja, Gott liebe ich, aber Gemeinde und Mitchristen, die brauche ich nicht. Die stören mich nur, die gehen mir auf den Nerven und mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Aber das geht nicht. Wer Gott liebt, muss auch die Menschen lieben, die mit ihm verbunden sind, die auch in diese Familie hineingehören. Wer sagt, der andere kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, der hat Gott nicht verstanden. Natürlich ist mir nicht jeder gleich sympathisch. Darum geht es ja auch nicht. Die Liebe zeigt sich ja nicht in schönen Worten, sondern vor allem in der Tat. Wir sollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, sondern unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein, sagte Johannes auch in seinem ersten Brief. Das geht zuerst an unsere Glaubensgeschwister, aber nicht nur. Die Liebe ist nicht auf die Glaubensgeschwister beschränkt, auch wenn sie hier ganz explizit erwähnt wird. Jesus redet hier in diesem Vers ja auch ganz allgemein vom Nächsten und vom Mitmenschen. Paulus schreibt an die Galater in Galater 6, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wenn das wahr ist, dass ich die Liebe in der Tat zeigt, dann kann man diesen Vers vielleicht auch so deuten, dass man sagt, liebe deinen Nächsten, am allermeisten aber deine Glaubensgeschwister. Die Liebe soll nicht an den Gemeindetüren Halt machen, sondern darüber hinausgehen. Kein Ausgleich, ausklammern, ganz egal, ob er uns sympathisch ist oder nicht, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und Jesus ist ja schon sehr herausfordernd. Der sagt das auch nicht, macht das mit denen, die euch mögen oder die euch sympathisch sind oder die euch wenigstens nichts tun. Er sagt in seiner Predigt ja sogar, liebt eure Feinde. Da sagt er, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dann? Welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Also es geht weit über das hinaus, was Menschen tun können. Es geht nicht darum, nur die zu lieben, die gut zu uns sind, die wir sympathisch finden, sondern gerade auch die, die uns auf den Wecker gehen, die wir nicht mögen, die einen vielleicht sogar angreifen und attackieren und mobben und sonst irgendwas machen. Das ist schon eine große Herausforderung. Handeln und lieben in Jesu Sinn geht weit über das hinaus, was ein Mensch ohne Gott tun kann. Deshalb funktioniert eben auch kein Appell in dieser Welt an die Menschen, sich doch nicht zu streiten, sondern miteinander gut auszukommen, sich zu lieben, friedlich zu sein. Solange die Liebe zu Gott fehlt, solange die Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, wird das nicht auf Dauer funktionieren. Dann gibt es vielleicht mal ein paar Tage Waffenstillstand, aber es gibt keinen echten Frieden. Dazu brauchen wir die Beziehung zu Gott. Und dazu gehört auch, was dieser Text sagt, dass man sich selber annimmt, mit all seinen Stärken und Schwächen. Es sollte uns bewusst sein, dass wir ja kein Zufallsprodukt sind. Ich bin nicht so, wie ich bin, weil der Zufall das so gewollt hat, sondern ich bin so, wie ich bin, weil Gott mich so geschaffen hat. weil er wollte, dass ich so bin. Das heißt nicht, dass man nicht an sich arbeiten darf oder Gott an sich arbeiten lässt, dass meine schlechten Verhaltensweisen verbessert werden, dass er meinen Charakter umgestalten kann und ich mehr sein Bild entspreche. Und ich darf mich natürlich auch um meinen Körper kümmern, um meine Gesundheit und alles, was damit zu tun ist. Das ist ja gar nicht damit gemeint. Aber ich soll mich nicht innerlich ablehnen, mich nicht selbst hässlich finden und unwürdig und sonst alles, mich selber klein machen. Sondern ich soll mich wirklich dankbar aus Gottes Hand annehmen, weil er mich so gewollt hat, weil ich dann sein Kind bin, wenn ich den ersten Schritt zu ihm hingetan habe. Denn wenn ich mit mir selbst immer nur unzufrieden bin, dann habe ich auch kein Potenzial, den anderen zu lieben und eine gute Beziehung zu meinem Mitmenschen aufzubauen. Deshalb gehört das mit da hinein, dass wir miteinander gut auskommen und uns einander lieben. Dieser Schriftgelehrte ist vielleicht etwas überrascht über die Antwort, aber er ist begeistert und er stimmt zu. Ja, sehr gut, Meister, es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Also er stimmt Jesus da vollkommen zu. Er bleibt aber bei seinem Mosetext, nicht das, was Jesus gesagt hat. Und es ist ja auch so, allzu leicht können religiöse Zeremonien alles überlagern. Auch unsere Liebe zu Gott. Man macht alles ganz formal und nicht mehr aus Liebe. Man gibt vieles hin. 1000 leere Brandopfer bedeuten Gott nicht mehr als ein einziger Akt der Liebe, der in seinem Namen verübt wird. Der Pharisäer zeigt hier einfach nochmal einen weiteren Punkt auf, dass man nicht einfach etwas tun kann und soll, sondern dass die Liebe gefragt ist und der Gehorsam. Einer, der das ganz bitter zu spüren bekam, war der erste König Israels, war Saul. Der hatte von Gott durch Samuel den Auftrag bekommen, gegen die Amalekiter zu kämpfen und sie einfach zu vernichten. Alles, was ihnen gehörte, sollte dem Erdboden gleichgemacht werden. Nichts und niemand sollte verschont werden. Alle sollten getötet werden. Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele und Esel. Eine harte Aufforderung. Aber es war die Strafe dafür, dass die Amalekiter dem Volk Israels den Weg versperrt hatten, als sie aus Ägypten kamen, um in das verheißene Land zu ziehen. Es dauert oft eine Weile, bis Gott nach unserer Meinung eingreift. Aber Gott vergisst kein Unrecht und er wird es zu seiner Zeit auch strafen und rächen. Und Saul tat das, kämpfte gegen die Amalekiter, gewann, aber er war da nicht ganz gehorsam. Er ließ den König am Leben und auch die besten Schafe und Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh. Alle gesunden und kräftigen Tiere waren ihm zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwächliche Vieh, von dem sie sich keinen Nutzen versprachen. So steht es im 1. Samuel 15. Das war so seine Absicht. Das kriegt natürlich auch der Samuel mit und er stellt ihn dann zum Reden. Und Saul fand seine Handlungsweise gar nicht so schlimm, sondern eher lobenswert, denn er hatte ja eine gute Ausrede. Sie hatten die besten Tiere verschont, um sie Gott zu opfern. Das ist doch ein guter Zweck. Ich opfere Gott Dank dafür, dass ich solchen Sieg gebracht habe. Und ich denke manchmal an, handeln wir ganz ähnlich. Wir haben gute eigenen Gedanken, was wir für Gott tun könnten, wie wir unsere Zeit, unsere Kraft einsetzen, unser Geld. Und dann machen wir das für Gott. Aber wir fragen gar nicht, was er will oder reagieren nicht auf das, was er uns vielleicht vorher schon gesagt hat. Samuel entgegnet dem Saul: Meinst du, dem Herrn gefallen Brand- und Schlachtopfer genauso gut wie Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Lass dir gesagt sein, es ist besser, dem Herrn zu gehorchen, als ihm Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser, als ihm das beste Fett von Schafböcken zu opfern. Sich Gottes Anweisungen zu widersetzen, ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und eigenmächtig gegen ihn handeln, ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, verwirft er nun auch dich. Du wirst nicht länger König über Israel sein. Das sind schon harte Worte, die der Samuel dem Saul sagen kann. wie Gott ungehorsam sieht. Und das hat auch etwas mit Lieblosigkeit zu tun. Und das muss auch uns immer wieder bewusst sein. Gehorsam ist besser als alles Opfer, als alle Spenden, als irgendwelche selbst ausgedachten Taten. Und es hat etwas mit Gehorsam zu tun. Liebe und Gehorsam gehören tatsächlich zusammen. Das kommt bei Jesus zum Ausdruck, wenn er seinen Jüngern sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr tun, was ich euch sage. Wenn ihr mich liebt, dann seid ihr mir gehorsam. Die Liebe zu Gott muss sich ja auch irgendwie zeigen. Und wie könnte sich zum Ausdruck bringen, als dass wir seine Gebote halten, an deren Spitze eben die Liebe steht? Und ob jemand Jesus wirklich liebt, das erkennt man dann daran, ob sich diese Person auch an die Gebote hält. Jemand hat es mal so formuliert: Im Gehorsam kommt die Liebe eines Menschen Gott gegenüber zum Ausdruck. Ja, der Gehorsam des Menschen ist die einzig angemessene Antwort auf Gottes Liebe. Also das sind jetzt die beiden höchsten und wichtigsten Gebote, die in den Geboten zu finden sind. Aber es sind nicht die einzigen. Aber vielleicht definieren sie das Ausleben der anderen Gebote in den bestimmten Situationen. Denn Gesetze ohne Liebe, die können auch verletzen und können tödlich sein. Wir müssen beides miteinander verbinden, das Gesetz und die Liebe. Gottes Willen richtig umzusetzen, heißt eben beides zu tun, sich an seine Worte halten, aber auch zu lieben. Und Jesus freut sich irgendwo über die Reaktion der Schriftgelehrten, über seine Antwort. Er sieht, dass er vieles verstanden und kapiert hat und deshalb sagt er, heißt es da weiter, Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Und da könnte man sich ja fast fragen, warum ist er denn nur nahe am Reich Gottes und noch nicht drin? Weil er eben nur Kopfwissen hat. Er weiß das, was Jesus gesagt hat, ja, das ist richtig. Aber er ist noch nicht in einer Beziehung zu ihm. Dieser Beziehungsstatus fehlt ihm und darauf kommt es an. Man kann sehr viel im Kopf wissen und doch weit weg von Gott sein. Es kommt darauf an, dass ich Jesus vertraue, mit ihm rede, eine Beziehung zu ihm aufbaue und pflege und wachsen lassen. Und je besser man ihn kennt, umso mehr wird man ihn lieben. Aber der erste Schritt ist immer, dass ich Jesus einlade, mein Leben zu führen und es zu bestimmen. Ihm die Führung seines Lebens zu lassen und ihm gehorsam zu sein, damit fängt die Liebe zu Gott an. Und nur dann können wir in das Reich Gottes kommen. Nie mit eigener Anstrengung. Und als er so tat, wagte keiner mehr, Jesus etwas zu fragen. Sie waren bedient. Sie haben gemerkt, sie können ihn nicht aufs Glatteis führen. Und dann lassen sie es lieber sein. Aber können wir so leben und lieben, wie Jesus es hier fordert? Nein, wir können es nicht. Das ist ja manchmal die Problematik, weil wir immer meinen, wir müssen es können. Wir müssen es aus eigener Kraft schaffen. Aber wenn wir es wollen, wenn wir gewillt sind, uns auf den Weg mit Jesus zu machen, uns von ihm umgestalten zu lassen, dann ist es möglich. Mit ihm an unserer Seite und mit dem Heiligen Geist in uns ist dieses Leben tatsächlich möglich. Nicht in Perfektion. Dafür sind und bleiben wir sündige Menschen. Aber im Lernen und Wachsen können wir Fortschritte machen und merken, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen in uns wächst und wir Jesus immer ähnlicher werden. Deshalb, lasst uns mit Jesus aufmachen. Ich möchte mit uns beten und wer kann, darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, du hast uns ganz und gar geliebt. Du hast dein Leben für uns hingegeben aus lauter Liebe. Und du hast uns gezeigt, dass das alles nicht halb geht, sondern nur ganz. Deshalb hilf uns, dass wir unser Leben dir auch ganz hingeben und dass wir dich mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand wieder lieben und dir alles geben, was du möchtest. Und dass wir dir gehorsam sind, dir folgen, so wie du es von uns möchtest. Und danke, dass du keine Perfektion von uns möchtest, sondern nur, dass wir dir treu sind und dass wir uns dir ganz hingeben. Und du wirst uns dann verändern und weiterführen und uns näher zu dir bringen. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen in unserem Alltag, dass du uns da nicht allein lässt, sondern dass du uns an die Hand nimmst und weiterführst. Amen.